herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quoted, der Medienpodcast. Eine besondere Folge, denn wir nehmen sie auf der Leipziger Buchmesse auf. Sie hören es vielleicht schon an den Geräuschen im Hintergrund. Anders als sonst sind wir nicht im Studio, sondern wir nehmen Platz auf dem Forum Offene Gesellschaft hier auf der Buchmesse. Und wir sind eingeladen, um über das zentrale Thema unseres Podcasts zu sprechen, Medien in der Einwanderungsgesellschaft. Genau das ist alle 14 Tage der Fokus in Quoted, dem Medienpodcast. Und wir freuen uns hier vor dem Publikum über das zu sprechen, was uns jetzt seit nunmehr einem Jahr und 24 Folgen beschäftigt. Nämlich, wie tragen Medien, wie tragen Zeitungen, TV, Radio und Online-Formate bei zum Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft? Bilden eigentlich Medienschaffende diese plurale Gesellschaft ausreichend ab? Gibt es da ausreichend vielfältige Perspektiven? Und welche Verantwortung tragen Journalistinnen und Journalisten eigentlich, wenn sie berichten beispielsweise über Silvesterkrawalle, über Rassismus, über Kolonialismus, alles Themen, die wir in unserem Podcast besprechen. Mein Host, mein Co-Host, der Journalist Nils Minkma von der Süddeutschen Zeitung, kann heute leider nicht dabei sein. Aber ich freue mich sehr, hier an meiner Seite jetzt zu begrüßen Vivian Perkowitsch. Sie ist Journalistin und Moderatorin der Kulturzeit auf Dreisat und hat viele Fragen zu Idee und zu den Inhalten unseres Podcasts. Das heißt, wir tauschen uns heute gemeinsam miteinander aus und ich freue mich sehr auf ein interessantes Gespräch. Hallo.
Hallo, ja, danke, dass ich hier sein darf. Gerade vom anderen, aus einer anderen Halle hierher geeilt, aber in großer Vorfreude. Und das mache ich in meiner Arbeit sonst immer auch, immer so eine Linse zu nehmen, durch die man auf Gesellschaft blickt. Und die Linse Berichterstattung über die Einwanderungsgesellschaft ist ja auch eine ganz besondere. Und je nachdem, mit welcher Linse man guckt, sieht man einen unterschiedlichen Ausschnitt, hat eine unterschiedliche Tiefenschärfe. Was enthüllt uns denn also dieser Fokus auf die Medien in einer Einwanderungsgesellschaft? Gesellschaft über diese?
Was uns dieser Fokus sagt, ist, dass wir eigentlich schon weit gekommen sind in der Medienberichterstattung. Wenn ich mir mal so ein bisschen vor Augen halte, was beispielsweise in den 90er Jahren in den Medien berichtet wurde, also wie da der von Ihnen genannte Fokus letzten Endes auf das Thema Einwanderungsgesellschaft geworfen wurde. Da denke ich vor allen Dingen zuerst an eine Gesellschaft, in der Rassismus hoffähig war. Ich denke an Mölln, ich denke an Solingen, ich denke an Hoyerswerda und ich denke auch an die Rolle, die Medien dabei gespielt haben in einer sehr agitierten, sehr aufgeregten und letzten Endes auch rassistischen Gesellschaft.
Ich habe letztens mal, weil wir über Geflüchtete aus dem Iran gesprochen haben, privat, und auch darüber, wie das damals war, als nach dem Sturz des Schah-Regimes hier berichtet wurde, weil da gab es nämlich auch eine Welle, und ich habe mir einen Spiegelartikel irgendwie auch noch später, also nicht erst 79, sondern auch Mitte der 80er, einen Artikel angeguckt. Das war so, also wirklich frappierend, dann wie Asylanten, wurde damals ja noch so beschrieben, das war ja noch ein normales Wort irgendwie bis in die 90er Jahre hinein, und dann auch so ganz hart, das war so eine harte Sprache, die wirklich, die hat jetzt nicht, also außer mit diesem Fehlgriff, mit diesem Asylantenwort, aber auch wie das eingeteilt wurde, diese Wirtschaftsflüchtlinge, und das Framing war einfach ganz klar, das sind Leute, die sind irgendwie minderwertiger und die wollen uns unseren Wohlstand wegnehmen. Total krass. Ich war echt erstaunt und ich war erstaunt, dass das so lange ja noch gar nicht her ist.
Ich habe da auch so ein bisschen reingeschaut in die Begrifflichkeiten und habe genau diese Härte in der Sprache gefunden, in Medien, also auch wirklich quer durch die Medien. Asylmissbrauch, Asylantenflucht, Überfremdung, Schmarotzer. Das war so etwas, was wirklich sehr stark in den Medien verhandelt worden ist. Und wir sehen ja durchaus bis heute schon eine große Entwicklung, was diese Linse angeht. Sie hat sich sehr stark verändert. Wir blicken inzwischen anders auf das Thema Einwanderungs- und Vielfaltsgesellschaft. Für mich gab es noch eine Zäsur im Jahr 2010, die Thilo-Sarrazin-Debatte, Ex-SPD-Politiker.
Deutschland schafft sich ab.
Ganz genau, der seine rassistischen Thesen wirklich in ein Buch gegossen hat. Und der bekam sehr, sehr viel mediale Aufmerksamkeit.
Unter anderem, wir sind hier auf der Buchmesse, auch vom Autor Benjamin Stuckrad-Barre. Der hat in einem Weltartikel 2010 Sarrazin als Rockstar der Sozialdemokratie bezeichnet.
Noch nach dem Buch?
Ja.
Wie machen Sie das in Ihrem Podcast? Silvesterkrawalle ist man nicht dran vorbeigekommen, aber wie finden Sie sonst Ihre Themen? Zum Beispiel gerade zu Ende gegangen, Ramadan. Was hat Sie in diesem Jahr oder was ist Ihnen aufgefallen in diesem Jahr in der Berichterstattung?
Nochmal ganz kurz zur ersten Frage, wie wir die Themen finden. Denn ja, Ramadan hatten wir auch, das war die vorletzte Folge. Die Themen fliegen uns quasi nur so zu. Ich bin selbst vollkommen überrascht davon, denn es ist so viel. Wenn man sich einmal diese Linse und einmal diese Brille wirklich aufsetzt und sich überlegt, wie wichtig Medien für unseren Zusammenhalt in der Gesellschaft sind, was für eine zentrale, konstruktive, konstruierende Rolle sie eigentlich für ein friedliches Miteinander darstellen, dann hat man auf einmal einen ganz anderen Blick darauf, wenn man die Zeitung aufschlägt, wenn man sich einen Radiobeitrag anhört oder Fernsehen schaut. Und Ramadan ist uns selbstverständlich auch in den Blick gekommen. Es ist halt auch eine sehr mit Plattitüden und Vorurteilen und klischeehaften Bildern ausgestattete Berichterstattung. Da ging es dann immer um solche Dinge wie, ja, das ist ja jetzt etwas ganz Besonderes und wie kommen denn diese Menschen über den Tag? Können sie denn ihren Job überhaupt noch ausüben? Anstatt vielleicht zu betonen, naja, also bei Christen gibt es auch eine Fastenzeit. Bei Jüdinnen und Juden gibt es auch eine Fastenzeit. Warum möchte man eigentlich nicht mehr das Vereinende der verschiedenen Religionen, die hier in unserem Land praktiziert werden, gemeinsam herausheben?
Und es ist ja auch so, also wie bei vielen Dingen, die mit dem Islam oder auch mit dem Judentum zu tun haben, das hört sich immer so an, als ob es die eine Variante gibt, wie man das macht. Aber die gibt es ja gar nicht. Also es ist genauso wie manche Weihnachten zusammenfeiern in der Familie und die einen haben einen Tannenbaum oder nicht. Genauso gibt es ja auch da nicht nur, entweder du fastest die ganze Zeit total krass oder halt eben auch nicht. Also Religion ist in der Praxis natürlich, wie man sie lebt. Und das gibt es nicht so oder so.
Und jetzt stellen wir uns mal in die Schuhe und versetzen uns in die Position unserer muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sehen, wie klischeehaft über sie berichtet wird. Ich würde mich da in der Position nicht abgeholt fühlen. Und sowas kann auch so eine Art desintegrierende Wirkung haben. Und deswegen denke ich, dass Medien da wirklich eine ganz zentrale Rolle spielen, auch in der Schaffung von Zusammenhalt. Vergessen wir nicht, gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien ist in den Staatsverträgen fest hinterlegt, dass die öffentlich-rechtlichen Medien auch dafür da sind, explizit den Zusammenhalt in der Bevölkerung zwischen all den verschiedenen Kulturen zu sichern und abzubilden. Das sieht man wirklich nicht unbedingt in der Breite immer.
Und man könnte ja sogar noch abenteuerlicher denken, ja, wenn es Service-Sendungen gibt für alles Mögliche. Ja, so, wieso gibt es nicht einen Service für Ramadan, also für Leute, die fasten. Auch da, man muss ja nicht darüber berichten, man kann ja auch mit berichten, ja, also genauso wie die schönsten Geschenketipps irgendwie. Es wäre auch was, was natürlich Leute abholt und mitnimmt und wo auch andere noch lernen können und zwar aus dieser Perspektive, wie ist das, wenn ich mich mit den aktuellen Themen im Ramadan auseinandersetze?
Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, den wir eigentlich, ich möchte fast sagen, bald in jeder Folge von Quoted wirklich ganz klar herausstellen, und zwar nichts über uns ohne uns. Und ich finde, das ist ein ganz wertvollen Spruch. Er kommt eigentlich aus der US-amerikanischen Menschenrechtsbewegung von Menschen mit Behinderungen und besagt nichts anderes als, die Vielfalt der Gesellschaft gehört abgebildet. Und zwar nicht nur thematisch, wo wir hier beim Thema Ramadan sind, sondern auch in der Vielfalt der Redaktionen. Also wer ist eigentlich berichterstattend unterwegs? Wer sucht die Themen aus? Wer ist Moderator oder Moderatorin? Was sind da Ihre Erfahrungen beispielsweise?
Naja, ich würde ja eigentlich auch vermuten, es gibt jetzt mich, aber es gibt irgendwie noch natürlich die viel größeren Zerwakis, Zamperoni, hier eine Mighty, da eine Hatnet. Also ich finde, und auch das hat sich total verändert, es gab früher so ein paar, da wo ich angefangen habe beim WDR, gab es diese Nischen, ja, sozusagen. Irgendwie, dann gibt es mal eine Sendung, quasi das Migrationsmagazin, und das wird dann von jemandem mit nicht biodeutschen Wurzeln irgendwie auch moderiert. Oder es gab Funk aus Europa, was eben dezidiert auch so ein Programm war, wo aber auch die fremdsprachlichen Programme noch mit drin waren. Und dann gab es irgendwann einen Shift in den Redaktionen, dass man quasi diese Fachredaktionen aufgelöst hat und gesagt hat, wir brauchen diese Kompetenz eigentlich überall und wir lagern die nicht sozusagen aus. Und ich finde, an der Sichtbarkeit und an der Hörbarkeit hat sich definitiv was geändert. Mittlerweile auch für BIPOC-Menschen. Also da finde ich, hat es eine ganz krasse Bewegung gegeben.
Also ganz kurz, BIPOC, Black, Indigenous and People of Color.
Mhm. Ja, genau. Schwarze kann man auch als Selbstbezeichnung nehmen. Aber was sich nicht verändert hat, also ist, wenn das, die Sender haben verstanden, genauso wie die Werbung, dass wir jetzt Diversität nach vorne plakatieren müssen. Aber die Leute, die im Hintergrund sitzen und auch vor allem in den höheren Etagen, da ist es halt noch nicht so angekommen. Und da merke ich, führen wir hier Strichwort Silvesterkrawalle dann in den Redaktionskonferenzen. Ich finde das gut, wir können das führen. Wir haben 2023, wir reden wirklich über andere Sachen. Und wenn wir darüber reden, werden bestimmte Positionen mehr gehört.
Beim Thema Silvester, da möchte ich gerne mal einhaken, denn da haben wir auch eine ganze Episode zu gehabt. Ich fand das frappierend, die Art und Weise, wie in Medien darüber Bericht erstattet wurde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich fand, dass da etwas aufgebrochen ist, von dem ich dachte, dass es eigentlich schon in den Redaktionen überwunden sein
ihr und
hätte
wir
müssen.
Und die, ne?
Richtig, genau, wir und sie. Davon abgesehen, dass ja die Faktenlage am anderen Ende doch eine ganz andere war. Ich habe mal 2, 3 Schlagzeilen mitgebracht aus der NZZ. Die Gewalt hat einen Migrationshintergrund. Oder die Bild, randalierende Migranten. Nichts davon ist wahr. Und das finde ich wirklich interessant, wenn man sich überlegt, dass da auch nicht nochmal drüber debattiert wurde, dass das nicht auf einer Metaebene nochmal thematisiert wurde und auch, dass sich Medienschaffende da nicht positioniert haben und gesagt haben, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben vorschnell geurteilt, wir haben nicht den Pressekodex angewendet, wir haben hier journalistisch nicht nur unsauber, sondern faktisch falsch gearbeitet.
Ja, ich meine, und wir hatten diese Diskussion auch in der Redaktion, wo ich sagen musste, warte mal, sag doch nicht mal, ja, aber die, wer sind denn die? So, ist das mein Bruder jetzt oder meine Mutter oder wie kann man das denn so vergröbern? Und ich will überhaupt gar nicht, dass wir nicht über Probleme reden, dass wir auch, also Menschen aus Migrationsfamilien haben Issues natürlich. Ich weiß nur nicht, ob die wirklich mit der Migration zu tun haben mittlerweile oder mit der sozialen Schichtung, ja, und mit den Möglichkeiten und auch mit Teilhabe und so. Ich fand das auch erstaunlich, dass auf einmal irgendwie wir differenzieren überall und dann sind wir mittendrin bei uns und schmeißen wirklich. Und dann war ja auch, ich meine, es gab die Berichterstattung oder auch diese Zitate irgendwie, dass selbst in den Vierteln, in denen die Krawalle waren, die Menschen leiden unter irgendwie so ein bisschen Jugendliche, die nicht so ganz genau wissen, was sie eigentlich mit ihrer Zeit und ihrem Unsinn irgendwie anstellen sollen. Und darüber konnte ich dann auch erst so eine Brücke argumentieren. Was glaubst du denn, was die Leute, die da im Haus wohnen, finden die das selber gut? Sind das auch die, ne? So, aber man musste echt erklären.
Dahinter steckt ja auch dieses klare Tabuisierungsnarrativ, was Sie gerade erwähnt haben, ne? Dass man in den Medien, vor allen Dingen aber auch aus der Politik, öfters hört, man kann da nicht mehr darüber reden.
Ja, genau. Das war nämlich das Erste. So hat die Diskussion angefangen. Ja, aber was sollen wir denn? Kann man denn das nicht mehr? Und ich so, ja, klar kann man.
Absolut. Und es wurde drüber geredet. Und jetzt ist aber die Frage, wie wurde eigentlich drüber
Total.
Geredet? Und die Aufarbeitung hat eben bis heute nicht stattgefunden.
Nee, das stimmt. Genau, weil so hatte das angefangen. Dass da sagen doch die Lehrer in Neukölln irgendwie, dass es so und so läuft. Ja, yes, sag mir wer. Dann lass uns doch vernünftig mit unseren feinen Instrumenten daran gehen und nicht einfach draufkloppen mal.
Ganz genau. Und auch die Auswahl derjenigen, die dann als Expertin und als Experten letzten Endes geladen werden. Auch das eine Verantwortung, eine redaktionelle, journalistische, grundsätzliche Verantwortung, wurde in einigen Fällen in den Debatten und der Berichterstattung zur Silvesternacht oder zu den Silvesterkrawallen auch merkwürdig angefasst, möchte ich mal sagen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die verstehen, wie quasi das Thema Integration, Migration mit den Themen Klassismus zusammenhängt, also dass Menschen eben keine Zugangschancen bekommen qua Herkunft in Deutschland und weiterem. Und da ist es relevant, wen man da eigentlich als Experten oder als Expertin vor die Kamera holt. Es gibt da ganz fantastische Migrationsforscher. Ich denke zum Beispiel an Jochen Oltmer, den ich kein einziges Mal, glaube ich, in einem von den großen Medienmarken gesehen habe. Anstattdessen wurden dann Menschen geladen, die dann letzten Endes dann wieder groß negativ geredet haben, riesiges Integrationsproblem, ich habe es schon immer gewusst. Und das ist letzten Endes auch eine wirklich große Herausforderung, der sich Redaktionen und Journalistinnen und Journalisten annehmen müssen.
Mhm. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist so ein Generationenunterschied, dass es so jüngere Generationen Stimmen gibt, die viel radikaler und auch also migrantische, migrantisierte Stimmen, die das Gegenüber abwerten. Also die dann so provokativ von Kartoffeln reden oder von den Tobiasen und von den Katrins. Und ich habe immer gedacht, ich weiß, dass es eine Generationssache ist, weil ich mit Leuten, mit denen ich schon lange an diesen Themen arbeite, wie gedacht haben, so warum sind, das ist doch auch nicht produktiv. Also weil das macht eine Kommunikation und eine Vermittlung unmöglich. Und ich kenne diese Theorie, dass man damit Emanzipation klappt, dass man dann manchmal auch so mit Maximalforderungen und mit Lautstärke und so irgendwie was machen muss. Haben Sie das auch beobachtet und wie stehen Sie dazu?
Also ich frage mich, ab wann hat man den Kartoffelstatus erreicht? Also in der wievielten Generation muss man in Deutschland leben, damit man sich selbst Kartoffeln nehmen muss? Ich sehe das als einen spielerischen Umgang mit Identität, auch mit Identitätssuche und mit Suchbewegungen. Denn wenn wir mal wirklich hinschauen, in die Menschen, die Sie gerade beschreiben, wie die sich äußern. Und da sieht man ganz klar, es sind Suchbewegungen der Identität und der Art und Weise, dass ein deutsches, also quasi ein Verordnetsein, wie man denn deutsch heutzutage zu sein hat, vielleicht, und hier sind wir beim Thema Medien, nicht mehr dem entspricht, was eben vor 10, 20, 30 Jahren so war. Das heißt, die brechen quasi mit neuen Begrifflichkeiten auf, was lange Zeit als Standard galt. Wie das funktioniert und ob das für jeden Geschmack etwas ist, das ist eine andere Frage. Aber ich denke, es kann viele Mittel und Wege geben, um über das Thema Vielfältigkeit in der Gesellschaft zu sprechen. Positiv finde ich es erstmal, dass diese Leute, dass wir in einer Vielfaltsgesellschaft überhaupt ins Gespräch kommen. Weil das lange Zeit nicht so war, weil über Köpfe hinweg geredet wurde, weil schubladisiert wurde, eben auch durch die Medien. Und jetzt viel mehr, sag mal, Kommunikation zwischen den partikularen Gruppen stattfindet, zwischen den verschiedenen Menschen. Und jeder sich in seinem Menschsein darstellen kann. Das ist ja das, was in Medien letzten Endes, zumindest 90er Jahre, wir haben eben drüber gesprochen, fast schon gar nicht möglich war, jemanden in seinem Menschsein zu begreifen, in seinem Ganzsein, in seinen Wünschen, in seinen Lebensträumen, auch in seinen und ihren Fehlern. Und da, denke ich, kommen wir jetzt gerade hin.
Das ist so bemerkenswert, dass eben, wenn jetzt zum Beispiel es egal um Silvesterkrawalle geht oder um Geflüchtete, dass man viel zu wenig an einem exemplarischen Beispiel erfährt, damit man das nachvollziehen kann, damit man eine Identifikationsfigur hat und daran versteht, was das eigentlich heißt. Und das finde ich eigentlich bemerkenswert. Also da ist dann eine Blackbox, da ist so eine Kollektivisierung und die bleibt undurchdringbar. Also und Medien wären eigentlich dafür verantwortlich, das zu machen. Und dabei gab es ja auch diese schreckliche Tendenz in der Berichterstattung, selbst in Nachrichtensendungen, so diese Heldenreise, ja, das ist, kommt aus dem amerikanischen Drehbuchschreiben, da ist dann jemand, der hat eine Herausforderung, hat ein Abenteuer und das führte dann dazu, dass ein Bericht über Bäcker damit anfängt, ja, Herr Schneider, schafft er seine 1000 Brötchen, aber alles nach demselben Schema, aber Herr Schneider, den Bäcker haben Sie immer gesucht und gefunden. Aber irgendjemand, der vielleicht neben den Silvesterkrawallen wohnt und genervt ist oder vielleicht auch mitgemacht hat, was ist mit dem gewesen?
Ja? Oder jemand, der negativ über einen Kamm geschert worden ist.
Ja, genau.
Und migrantisiert, exotisiert, kulturalisiert wurde. Absolut.
Aber klar, auch da kommen wir wahrscheinlich wieder zurück dazu, dass man sagt, also dass wir feststellen müssen, wenn du nicht die Menschen hast, die der Schlüssel sind in diese Communities, man kann da ja nicht einfach hin und sagen, hier, redet mit uns.
Doch, ja, natürlich.
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob da nicht trotzdem auch eine Abwehrhaltung
war. Es gibt mit Sicherheit
eine
Abwehrhaltung, ja. Ohne Frage. Und die liegt eben genau daran, dass deutsche Medien, deutschsprachige Medien eben eine sehr lange Zeit lang exkludiert und ausgeschlossen haben. Ist doch kein Wunder. Also wenn es uns so ginge, ich spreche jetzt mal wieder in den Schuhen der anderen Personen stehen und sich da mal hineinbewegen und Empathie empfinden, dann würde es uns nicht anders gehen. Aber mit ganz großer Sicherheit möchten diese Menschen und möchten wir, ich sage jetzt auch nicht die und wir, sondern möchten wir alle miteinander ein gemeinsames Lebensziel verfolgen. Und zwar, wir möchten ein glückliches Leben haben. Und wenn man das individuell sichtbar macht und wenn man es nicht nur an denen sichtbar macht, die einem ähnlich sind, und wenn man in den Medien nicht nur diejenigen immer sieht, die quasi der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, normkonform nenne ich das manchmal, sondern die ganze Bandbreite von Menschen, die in diesem Land leben und dieses Land ausmachen, dann kommen wir wirklich mal zu einer anderen Diskussion und auch letzten Endes zu anderen Medieninhalten.
Ja, bin ich total für. Ich glaube nur wirklich, dass der Weg dahin echt noch schwer ist, weil viel, also Misstrauen bestimmt da ist. So, was wollen die jetzt von uns? Wir wissen ja ganz genau, was für Bilder die ganze Zeit gezeichnet wurden. Warum sollte das jetzt anders sein? Ne? So, und deswegen meinte ich, wahrscheinlich braucht man vielleicht doch, ist es am Anfang einfacher, wenn jemand, der nah an dieser Community ist und dahin geht und sagen kann, hey, ich weiß, wie das ist und ich verspreche euch, dass wir jetzt nichts Blödes machen oder nicht irgendwie wieder Klischees reproduzieren.
In welcher Verantwortung sehen sich denn da die Redaktion? Da würde mich mal so die Binnensicht interessieren. Gibt es da so eine Art Diskussion, dass man sich selbst verpflichtet, rauszugehen und auch neue Schichten sozusagen aufzuschließen? Nee, Schichten ist das falsche Wort, sondern
neue Communities. Absolut. Und also ich glaube wirklich, die Türen sind sperrangelweit auf, weil die Verunsicherung einfach so groß ist. Aber auch der Wille, sich selbst zu verpflichten, das abzubilden, weil das haben schon viele verstanden. Es gibt nur so ein Rückfall, wie so einen unreflektierten Rückfall in alte Reflexe, wenn Silvesterkrawalle irgendwie passieren. Aber grundsätzlich, ich meine, gut, ich arbeite jetzt nicht in Nachrichtenredaktionen, aber in der Kulturberichterstattung, wo ich bin, da wäre es noch, also ist es noch rasend interessanter. Aber da, glaube ich, ist auch die Kulturwelt schon natürlich ein Stückchen weiter, weil sie auch in Deutschland natürlich total international ist. Und weil Kunst und Kultur oder vor allem auch so Soziokultur sowieso, glaube ich, mit am fortschrittlichsten war. Auch von Arbeit für Demokratie, ne? Irgendwie, was es da für Projekte gibt. Und da ist der Link relativ nah. So, würde ich jetzt mal denken. Und trotzdem gibt es aber zu wenig Menschen immer noch, die auch selber die Erfahrung mitbringen. Obwohl ich auch, ne, da muss man natürlich gucken, ich meine, im Moment brauchen wir das noch total. Irgendwann habe ich jetzt auch irgendwie schon gehört, dass auch Kunstschaffende oder egal, auch Menschen, die in der Soziokultur arbeiten wollen, nicht immer nur, weil sie einem Phänotyp entsprechen, dann unbedingt direkt Diskriminierungsbeauftragte werden wollen. Ne, sondern der Wunsch wäre oder die Utopie, das ist ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein und Verpflichtung, das kann und möchte jeder machen. Wir brauchen uns selber nicht mehr dafür. Ne, so, aber da sind wir natürlich noch lange nicht.
Mir ist unglaublich wichtig, auch in Quoted, dass wir das positive Element auch immer in den Blick nehmen und dass wir herausheben, wie wichtig es ist, die große Masse zu sehen. Jeden Tag Menschen jeglicher Kultur, Menschen jeglicher internationaler Biografien hier gemeinsam Deutschland kreieren, Tag für Tag. Und viele, viele Medien, Qualitätsmedien, um das einschränkend zu sagen, keine Hassplattformen oder Desinformationsplattformen, sondern Qualitätsmedien haben ja für sich erkannt, wie relevant es ist, sich dem Thema Vielfaltsgesellschaft, ich sag mal, auf eine Art normalisierender Ebene zu widmen. Eben, dass man nicht nur diese lauten Töne mit hineinzieht und das jetzt für pars pro toto hält, also das steht für alles andere, sondern im Gegenteil, eben zu begreifen, der Ramadan ist integraler Bestandteil unserer Gesellschaft, weil muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger integraler Bestandteil unserer Gesellschaft sind.
Einen Spezialaspekt würde ich gerne noch ansprechen, weil der auch mit einer Community zusammenhing, aber auch für mich verwirrend war, Verschwörungserzählungen. Und das war schon also zu 2014, schon nach dem ersten Kriegsbeginn von Russland aus auf der Krim. Und seitdem gab es immer mal wieder so Meldungen von russischen Mädchen, die vergewaltigt werden, von Geflüchteten und Verschwörungserzählungen, Fake News. Wie wirkt sich das aus auf das Zusammenleben, auf die Berichterstattung über Eingewanderte?
Das ist ein so zentrales Thema und ich denke, es wird uns noch eine ganz lange Zeit begleiten. Also man weiß natürlich, dass Russland geopolitisch wirklich eine sehr destabilisierende Rolle einnimmt. Und jetzt jüngst wurden die sogenannten Kreml-Papiere kommuniziert und darüber informiert, dass es wirklich schon eine über Jahre währende Operation ist, um hier im Westen Destabilisierung zu bringen. Medien haben hier natürlich wiederum in Deutschland eine ganz zentrale Rolle, das aufzudecken und auch zu schauen, wer in Deutschland nimmt eigentlich diese Verschwörungserzählungen an und wer treibt sie weiter und an welcher Stelle sind Medien gut daran beraten, auch kritisch nochmal selbst zu prüfen, wen man da eigentlich sprechen lässt, wer als Experte, Expertin geladen wird. Was wir in unserer Quoted-Folge zum Thema Verschwörungserzählungen und Fake News aus Russland gesehen haben, war ganz stark, dass vor allen Dingen rechtsextreme Akteurinnen und Akteure die Schnappen für sich so wenden, dass sie auch hier entsprechend ein verschwörungsideologisches Weltbild weiter kommunizieren können und versuchen, das auch in der Mitte zu verankern, in der Mitte der Gesellschaft. Ne? Also wir sehen schon, dass da sehr viel gehetzt wurde gegen ukrainische Flüchtlinge, Stichwort Sozialschmarotzer. Jetzt hat das eben dann auch mal Geflüchtete getroffen, die eben eine weiße Hautfarbe hatten, aber auch selbst da sieht man, dass oft wirklich solche schrecklichen Worte genutzt werden.
Obwohl es ja auch da andererseits eine Ungleichbehandlung gab und das war ja so pervers, gerade mit Beginn der Fluchtbewegung aus der Ukraine, dass an der Grenze von Polen zur Ukraine die Grenzen auf waren. Polen kommt endlich mal klar mit Geflüchteten und ein paar hundert Kilometer die Grenze hoch an der Grenze zu Weißrussland, als Lukaschenko Geflüchtete eben, ich glaube aus Afghanistan, hat einfliegen lassen, um die EU zu destabilisieren. Da hat Polen gesagt, nee, ihr müsst schön draußen bleiben. Und die Berichterstattung darüber, da war ich aber auch wieder froh, dass es doch aufgetaucht, dieser Aspekt. Erstmal nicht, aber dann irgendwann ist auch Menschen in den Medien klar geworden, hey, das ist eigentlich nicht so cool gelaufen hier.
Richtig, oder beispielsweise schwarze Studenten und Studentinnen, die in der Ukraine einfach studiert haben, die an der Grenze festsaßen und man sich dachte, uff, wie geht's jetzt weiter? Und tatsächlich gab es auch deutsche Medienberichterstattung, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hatte, aber ich stimme Ihnen zu, ziemlich spät und im Verhältnis eher überschaubar, möchte ich mal sagen.
So, jetzt haben wir eine große Runde gedreht. Alles Gute und danke, dass ich fragen durfte und auch ein bisschen erzählen.
Vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. So, das war wieder viel Stoff zum Nachdenken. Ich freue mich, dass Sie alle hier vor Ort dabei waren und auch an diejenigen, die uns im Nachgang im Podcast hören. Weiterführende Links und Informationen finden Sie wie immer in unseren Shownotes in der Episode. Und wenn Sie die Themen Medien und Medienkritik in der Vielfaltsgesellschaft interessieren, dann abonnieren Sie uns auch gerne. Das war's für heute in Quoted, der Medienpodcast, eine Zusammenarbeit der CBS Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Und das nächste Mal, ganz wichtig, senden wir nicht in 2 Wochen, wie üblich, sondern in 3 Wochen wegen des Feiertags. Wir freuen uns darauf und auf Sie. Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.